Schatzkiste Bibel. Die dritte Predigt ist das heute. Und heute geht es um verschiedene Übersetzungen. Und irgendjemand hat mich schon gefragt, ob man diese Bibeln kaufen kann, die da vorne liegen. Nee, das ist mein Eigentum. Ihr dürft da gerne reingucken und euch orientieren. Das sind alles verschiedene Bibeln. Deutsche Bibeln. Nicht ausländische, sondern alles verschiedene Übersetzungen. Und da könnt ihr gerne nachher mal reingucken. Und darum geht es mir heute nämlich. Es gibt ganz viele verschiedene Übersetzungen. Aber bevor ich damit anfange, nochmal einen ganz herzlichen Dank an Knut für die Predigt letzte Woche. Er wusste ja nicht, was ich vorher gepredigt habe. Der war den Sonntag vorher nicht da. Aber er hatte eigentlich genau diesen Zusammenhang zwischen Neuem und Alten Testament anhand des Passamals bzw. Abendmahls dargestellt. Eigentlich genau das, was ich vorher gesagt habe. Und er hat es dann in die Praxis umgesetzt und gesagt, so, ne, daher kommt das. Das heißt, das gehört zusammen. Und das hatte ich vorher gesagt. Und Knut, du hast das richtig genial gemacht. Danke. Auch inhaltlich. Also es war richtig klasse. Danke dafür. So, heute geht es um verschiedene Übersetzungen. Für welche gibt es überhaupt? Für wen eignen sie sich? Warum gibt es so viele? Auch das. Eine der bekanntesten deutschen Übersetzungen ist die Lutherbibel. Ja, ich glaube, wer sich mit Bibeln beschäftigt hat, kommt an der Lutherbibel nicht vorbei. Und die ist 1534 zum ersten Mal komplett veröffentlicht worden. Erst hatte er nur das Neue Testament übersetzt, dann das Alte. Und 1534 war tatsächlich die erste vollständige Übersetzung des Alten und Neuen Testaments in Deutsch von Luther veröffentlicht worden. Und er hat, solange er gelebt hat, an dieser Bibel gearbeitet und Verbesserungen vorgenommen. Das heißt, er war mit der ersten Version nie zufrieden, sondern er hat immer noch Fehler gefunden und die wieder verbessert. Und das ist normal. Und das ist das Erste, wo ich darauf eingehen möchte, bevor ich auf verschiedene Bibeln. Bibeln werden immer mal wieder durchgeschaut. Sind da Fehler drin? Was können wir verbessern? Was können wir inhaltlich verbessern? Was können wir aber auch sprachlich verbessern? Die Sprache verändert sich immer weiter. Und wenn die Bibel da nicht mit bleibt, dann kann man sie irgendwann nicht mehr verstehen. Da gehe ich gleich nochmal in die Praxis rein. So, die nächste eigentlich größere Revision, so nennt man das, ist 1912 passiert. Und man merkt an dieser Bibelausgabe, die ist noch sehr ähnlich wie die ursprünglich von 1534, von der Sprache her. Und trotzdem hat man da schon einiges verbessert. Und dann kamen weitere Revisionen. In den 60er Jahren ist was revidiert worden. Dann die jüngsten waren 1984 und 2017. Das ist die neueste Lutherbibel. Und damit wir mal einen Eindruck davon kriegen, was macht das eigentlich, habe ich mal einen Bibelvers rausgenommen und den Luther 1912, die 84er und die 2017. Und dieses Bild, das kannst du uns mal zeigen. Ja, das ist das erste Bild, genau. Und ich lese das mal vor und ihr seht an den roten, im ersten Text, das ist die von 1912, die könnt ihr übrigens hier auch nachlesen, die habe ich auch mit. Da sind Ausdrücke, vielleicht kann man das ein bisschen schwer sehen da, die uns heute überhaupt nicht mehr geläufig sind. Ich lese die mal. 1. Korinther 14 habe ich genommen, 9 bis 12. Also auch ihr, wenn ihr mit Zungen redet, so ihr nicht eine deutliche Rede gebet, wie kann man wissen, was geredet ist? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es ist mancherlei Art der Stimmen in der Welt. Und derselben keine ist undeutlich. So ich nun nicht weiß der Stimme Bedeutung, werde ich unverständlich sein dem, der da redet. Und der da redet, wird mir unverständlich sein. Also auch ihr, sintemal ihr euch fleißiget der geistlichen Gaben, trachtet danach, dass ihr alles reichlich habet, auf dass ihr die Gemeinde bessert. Das ist Deutsch. aber nicht mehr geläufig, oder? Habt ihr alles verstanden? Es ist schon herausfordernd, ne? Also ich weiß nicht, wer kennt das Wort Sintemal noch? Ja, Knut, da gehe ich von aus, der liest auch öfter mal die alten Übersetzungen, genau. Und der kennt das von früher her. Aber gebrauchst du das Wort noch im Sprachgebrauch? Überhaupt nicht, genau. Jetzt kommt die von 84, also wesentlich jünger. So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nur die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet. Und der redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Das kann man besser verstehen, oder? Ja oder nicht? Das war eher tatsächlich, und so, ob wir so reden, weiß ich nicht genau, aber es ist eher das heutige Deutsch. Ja? So, und bei dem Text habe ich was gelb markiert. Und das entspricht dem, was ich unten gelb markiert habe. Da sind nämlich tatsächlich in der Übersetzung von 2017 noch ein paar kleine Veränderungen vorgenommen worden. Aber ihr werdet merken, die sind nicht groß, die sind nicht längst nicht mehr so wesentlich und so umfangreich wie von 1912 zu 84. Ja? Deswegen lese ich jetzt nochmal die Luther 2017. So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Es sind eigentlich nur zwei Worte geändert, an drei Stellen. Ja? Oben in dem 84er steht etwas von nicht verstehen und in der 17er Übersetzung ist es als, ich werde ein Fremder dem sein, der mich nicht versteht. Das ist da anders übersetzt worden, sprachlich anders übersetzt worden. Und zum Schluss, bei der 84er steht, dass ihr alles reichlich habt und bei der 17er hat man gesagt, so im Überfluss habt. Also das ist eigentlich noch ein wesentlich stärkerer Ausdruck, als nur, dass wir es reichlich haben. Deswegen hat man diesen Ausdruck genommen. Also sprachlich nochmal besser gefasst und deutlicher gemacht. So, und ihr merkt, die Veränderungen sind nicht groß. Die sind nicht so wesentlich. Man kann also durchaus die 84er Übersetzung auch als normale Übersetzung, die man verstehen kann, lesen. Und trotzdem sind da eben halt nochmal Verbesserungen, Verfeinerungen, auch zum Teil Richtigstellungen vorgenommen worden. So, ihr merkt, also das war so der erste, und das ist bei allen, fast allen, sage ich mal, deutschen Übersetzungen der Fall, dass die mit der Zeit alle paar Jahre mal überarbeitet werden und der Sprache oder eben halt, wenn man auch inhaltliche Fehler findet, dass sie dann überarbeitet werden und korrigiert werden. Sodass wir eigentlich bei den neuesten Übersetzungen in der Regel die beste Übersetzung haben, die es gibt. Sprache verändert sich immer wieder. Übrigens in der 84er Luther, die ja noch gar nicht so alt ist, steht im 1. Mose 35 noch etwas von Wehmutter. Wer weiß, was eine Wehmutter ist? Eine Hebamme. Wehmutter sagt man nicht mehr. Interessanterweise, ein paar Verse später oder ein Kapitel oder zwei Kapitel später, ist tatsächlich von Hebammen die Rede. Warum man das da zu Anfang nicht auch konsequenterweise ausgetauscht hat, weiß ich nicht, erschließt sich mir nicht. Aber man hat es tatsächlich dann in der 17er Übersetzung, hat man es dann mit Hebammen übersetzt, weil wer weiß, was eine Wehmutter ist. Tut mir leid, ich habe den Ausdruck vorher noch nie richtig gehört. Und ich bin schon älter als 1984. So, es gibt ganz viele deutsche Übersetzungen. Wenn ich jetzt mal rumfragen würde, hätten wir wahrscheinlich bestimmt so 5, 6, 7, 8 verschiedene Übersetzungen, wenn ihr eure Bibeln mit habt. Ansonsten habe ich hier, wie ihr seht, ja, das sind alles, fast alles unterschiedliche. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, welche Übersetzungen, welche verschiedenen deutschen Bibelübersetzungen es gibt. Das ist keine vollständige Liste. Es gibt noch mehr, aber ich habe mal die gängigsten, die mir so am geläufigsten waren, rausgesucht. Luther. Und da, wie ihr seht, daneben habe ich mal reingeschrieben, die letzten Revisionen. Nur einfach mal das nochmal aufzugreifen, wann sind die neueste, die nächste, und bei Luther habe ich sogar die dritte noch mit dazu genommen. Genau. Luther ist eine gute, ich habe da eine Überschrift drüber gesetzt, eine klassische Übersetzung. Das heißt, die klassischen Übersetzungen, das ist kein feststehender Begriff, ich habe sie einfach mal so genannt, die haben den Anspruch, möglichst genau vom ursprünglichen Text das ins Deutsche zu übertragen. Das ist ihr Anspruch. Ja? So, Luther hat da ganz viel dran gearbeitet, übrigens nicht alleine, sondern mit vielen anderen zusammen, um immer wieder, also möglichst, ist es auch wirklich der deutsche Ausdruck, der hier da im Griechischen oder Hebräischen steht. Und da haben sie versucht, das möglichst genau zu übersetzen. Aber deutsche Sprache ist nicht dasselbe wie die griechische oder hebräische Sprache. Von daher ist es immer auch eine Übertragung. Ja? Und manchmal sind die Bedeutungen im Deutschen nicht exakt, entsprechend nicht exakt dem, was im Urtext steht oder im ursprünglichen Text. Urtext gibt es ja nicht, aber habe ich ja schon mal gesagt. So, aber man versucht, dem möglichst nahe zu kommen. Die Elberfelder ist eine weitere Übersetzung, die gilt als die genaueste deutsche Übersetzung. Ja? Also sie legt nicht so sehr den Fokus auf eine genaue, auf eine verständliche Sprache, sondern vielmehr den Fokus, möglichst genau zu übersetzen. Ja? Luther hat durchaus auch, es musste auch klingen, es musste auch verständlich sein, das hat er durchaus mit berücksichtigt. Ja, dem Volk, also darum ging es ihm ja, dass das Volk die Bibel lesen kann und auch verstehen kann. Ja? Bei der Elberfelder muss man da einfach ein bisschen Abstriche machen, aber wenn man eine genaue Übersetzung haben will, dann ist die Elberfelder sehr geeignet. Schlachterübersetzung ist sprachlich, finde ich, aber das ist Geschmackssache, noch schöner als die Luther, hat aber im Grunde genommen einen ähnlichen Anspruch und ist genauso gut. Die Menge habe ich aufgeführt, ist auch eine deutsche Übersetzung, vielleicht nicht ganz so bekannt. Die Zürcher ist übrigens zur gleichen Zeit entstanden wie die Lutherbibel. Also nicht nur Luther hat die Bibel übersetzt, sondern ich weiß gar nicht, Zwingli war es, glaube ich, der die übersetzt hat. Daraus ist die Zürcher Bibel entstanden. Die neueste, was habe ich da hingeschrieben, 2016, nee, das war da drüber, 2007 ist die neueste Aufgabe, ist auch eine sehr gute Übersetzung, die unterscheiden sich alle nicht, wer weiß wie groß, aber in Ausdrücken. Ja? Jeder versucht im Grunde den richtigen Ausdruck zu finden und zum Teil unterscheiden sie sich einfach vom Satzbau, von den Worten, die sie da gebrauchen, aber sind sehr ähnlich. Dann gibt es noch die Einheitsübersetzung. Das ist eine Zusammenarbeit von der katholischen und evangelischen Kirche und die haben diese Bibel zusammen rausgebracht. Ja? Und da muss man etwas bedenken bei der Einheitsübersetzung. Die ist gut von der Übersetzung her, klasse, aber da sind die Apokryphen im Alten Testament verteilt. Was sind die Apokryphen? Die Apokryphen sind Schriften, die nicht zur Auswahl der anderen Bibeln, also der eigentlichen Auswahl, was in der Bibel steht, dazugehören, zumindest aus evangelischer Sicht. Die evangelische Kirche hat das, was ich hatte darüber gesprochen, über die Auswahl, ja, welche Bücher gehören rein und welche nicht. Und da gab es mal ein Konzil und da sind die alle festgelegt worden. Und das ist das, was wir in der Bibel haben, Altes, Neues Testament. Und da gibt es eben halt noch weitere Schriften, die die katholische Kirche als für die in der Bibel dazugehörig ansieht, aber die evangelische Kirche nicht. Deswegen hat Luther diese Apokryphen zwischen Alten und Neuen Testament gesetzt und hat gesagt, die sind gut zu lesen, aber sie sind nicht Wort Gottes. Die sind, wenn ihr die lest, dann merkt ihr auch, da ist nicht dieselbe Autorität, Kraft drin, wie in den anderen Schriften. Ja? Das ist gut zu lesen, das beschreibt tatsächlich auch die Zeit zwischen Alten und Neuen Testament. Da ist gutes Hintergrundwissen, aber das ist eben nicht in der Bibel. Also gehört nicht zu den biblischen Schriften aus unserer Sicht. Aber in der Einheitsübersetzung ist sie im Alten Testament einfach verteilt und auch nicht als Apokryphe gekennzeichnet. Du siehst das an den Titeln der Bücher, dass sie anders sind. Ja? Also dass sie nicht in die normale Auswahl dazugehören. Aber ansonsten ist das eine sehr gute Übersetzung. Das macht sie nicht unbedingt schlechter. Dann gibt es den nächsten Bereich. Die habe ich die modernen Übersetzungen genannt. Die modernen, die haben den Anspruch, möglichst die heutige Sprache, die heutige Umgangssprache zu verwenden. Ja? Und trotzdem möglichst nah an dem ursprünglichen Text zu sein. Also eigentlich hört sich das ganz ähnlich an wie bei den klassischen Bibeln, aber die legen größeren Wert darauf, die Umgangssprache von heute zu gebrauchen, damit es möglichst verständlich wird. Dass Leute, die überhaupt keine, auch nicht die sich an die Bibel rantrauen, die durchaus mal lesen und sagen, Mensch, die kann man ja wirklich lesen, die kann man ja auch wirklich verstehen. Ja? Sie legen also manchmal nicht so sehr den Weg auf Genauigkeit, sondern mehr auf die sprachliche Verständlichkeit. Die erste, die ich da aufgeführt habe, ist eine gute Nachricht, das war die erste, die diesen Anspruch umgesetzt hat. Ist inzwischen auch jedem öfter mal überarbeitet worden, ist besser geworden. Die ursprünglichen waren zum Teil theologisch auch nicht ganz sauber, ist aber wesentlich besser geworden. Die nächste Hoffnung für alle halte ich für rein auch theologisch und von der Genauigkeit her besser. Wenn es mal sehr frei übersetzt ist in der Bibel, stehen Erklärungen drunter, wie es eigentlich ursprünglich heißt. Das ist eine Hilfe, um sich zu orientieren, beziehungsweise auch da sich einzuordnen. Welche ich persönlich sehr gut finde, ist die neue evangelistische Übersetzung. Da lese ich häufig auch, wenn ich Predigt mache, die nehme ich da als Grundlage, weil sie tatsächlich auch diesen Anspruch hat, möglichst wörtlich zu sein und trotzdem und das auch häufig schafft, aber nicht in jedem Fall. Manchmal sage ich, nee, die Stelle kann ich aus der Übersetzung nicht nehmen, weil da ist es mir wichtig, möglichst genau zu sein und dann greife ich auf eine andere zurück. Neues Leben ist relativ neu. Eine Bibelübersetzung, auch sehr gut, eine gute Übersetzung. Und was habe ich zum Schluss? Basisbibel, genau. Basisbibel, das ist übrigens die grüne hier rechts oben, die hat einen doppelten Anspruch. Die sagt so, der moderne Mensch kann nicht mehr so lange Texte lesen und auch nicht so lange Zeilen. Und da, sie hat den Anspruch, das kann ich euch nachher auch nochmal zeigen, die hat den Anspruch, die Textzeile und der Gedankengang, der da drin ist, den möglichst kurz zu fassen. Ja? Also sie versucht, nicht ellenlange Sätze zu machen, sondern möglichst kurze Sätze, dass man sie schnell begreifen kann. Ja? Und sie ist auch vom Äußeren her so gesetzt, dass es zeilenweise gesetzt ist, also möglichst der Gedankengang in einer Zeile drin ist. Das schafft man nicht immer, aber spätestens in der zweiten Zeile hört er auf. Und dann kommt eine nächste Zeile und der nächste Gedankengang. Ja? Also auch rein es gibt ja auch Bibeln, die sind, da sind die Sätze hintereinander. Ja, es ist ein großer Block und wenn ihr mal Bücher lest, so, es ist schwieriger, so lange Texte zu lesen, so im Fortlaufen, als wenn du so kurze Spalten hast, so wie in der Zeitung. Und so ist sie gesetzt, diese Basisbibel, das war ihr Anspruch, das so zu machen. Und dann habe ich noch einen dritten, das sind die Übertragungen, so nenne ich die, weil sie den größten Wert darauf legen, verständlich zu sein und relativ wenig Wert auf die Wörtlichkeit bzw. auf die genaue Übersetzung. Die erste, die ich da aufgeführt habe, ist Willkommen daheim. Die möchte gerne dem Leser den Vater, den Abba-Vater von Jesus nahebringen. Das ist ihr Anspruch und, Und sie drückt manches wirklich, du erkennst den Bibeltext nicht mehr wieder, wenn du ihn in anderen Bibeln gelesen hast, weil sie versucht, das sprachlich so rüberzubringen, dass es einem wirklich nahe kommt. Die Willkommen daheim, die gibt es nur im Neuen Testament, da ist das Alte noch nicht drin. Und dann gibt es die Volksbibel. Die Volksbibel ist entstanden von dem Gründer der Jesus Freaks Bewegung. Der hat in einem Jugend, Jugendtreff in Köln gearbeitet. Und bei der Arbeit mit den Jugendlichen hat er gemerkt, die haben eine, was heißt das, wusste er auch, aber die haben eine vollkommen andere Sprache als wir Erwachsenen, sage ich mal so. Und um den Jugendlichen überhaupt den Zugang zur Bibel zu ermöglichen, hat er die Bibel in dieser Jugendsprache übersetzt. Und er hat das nicht alleine gemacht, sondern er hat eine Plattform gemacht, hat gesagt, so, ihr könnt alle eure Gedanken dazu beitragen, wie würdet ihr das übersetzen? Und dann haben sie gesammelt und sortiert und daraus ist dann die Volksbibel entstanden. Ich lese dann nachher mal einen Text raus, dann ist man manchmal sehr überrascht, was da drin steht und wie das da drin steht. Das ist zum Teil auch rein sachlich zwar nicht richtig, aber es kommt denjenigen, die das lesen, sie verstehen, was damit gemeint ist. Das kommt aus ihrer Erfahrung und auch aus ihrer Sprache heraus. Und von daher, aber da kann man nicht von Übersetzung, sondern wirklich von Übertragung. Der Sinn ist zwar da, aber es ist nicht wirklich irgendwo wörtlich. Ja. Und dann der letzte Bereich, Studienbibeln. Studienbibeln sind eigentlich die meistens klassische Übersetzungen, sind also keine Extra-Übersetzungen in der Regel, sondern sie sind erweitert durch zum Beispiel Kommentare, durch Kettenverweise. Das heißt, da ist dieses Thema aufgegriffen und dann gibt es unten einen Bereich, wo kommt dieses Thema in der Bibel noch vor? Und dann sind da Bibelstellen genannt und so weiter. Karten sind da drin, Erklärungen, so, dass man auch Hintergründe verstehen kann, in welcher Zeit spielt das, was war da los, gab es da, gehe ich ja manchmal in Predigten auch drauf ein, dass solche Dinge findet man in Studienbibeln, auch Bilder, wie sah der Tempel aus, wie sieht Israel aus, also es gibt eine Studienbibel, wo Bilder aus Israel mit drin sind und so weiter. Also das sind im Grunde Studienbibeln, die ergänzt sind. Die erste, die ich da habe, ist die Scofield, die hat diese Kettenverweise, also nicht nur Parallelstellen, sondern wirklich also zu Themen ganz viele Bibelstellen gesammelt. Die Thomson-Studienbibel hat ganz, ganz viele verschiedene Themen, die da erklärt werden. Die Stamps-Studienbibel ist noch relativ neu, ist von unserem Bund rausgebracht worden und das ist die einzige Studienbibel, die eine pfingstliche Theologie hat und auch unterstützt. Weil alle anderen kommen überwiegend aus evangelischen oder freikirchlichen Bereich, aber haben diesen Aspekt Pfingsten und Charismatik überhaupt nicht mit drin. Und die Stamps, die hat das mit aufgegriffen. Die ist von der Übersetzung her nicht anders, da ist die Psycha drin, aber diese Erklärungen dazu, ja, da findet man eben halt auch aus unserer Sicht theologisch richtige und gute pfingstliche Erklärung. Und Neues Leben Studienbibeln, da sind die Erklärungen mittendrin, sehr umfangreich, sind sehr gute Studienbibel auch, nur mal so um einen gewissen Überblick zu kriegen. Es gibt noch eine gute Studienbibel mit Sprachschlüssel. Also wer kein Griechisch und Hebräisch kann, so wie ich, auch wenn ich Pastor bin, habe ich das nie gelernt. Ich kann das also nicht lesen. So, aber es gibt eine Bibel, wo manche Worte, nicht jedes Wort, aber manche Worte markiert sind und dann findet man den hebräischen Ausdruck mit Erklärung, was dieser hebräische Ausdruck oder auch griechisch, je nachdem, im Neuen Testament griechisch, was dieser Ausdruck eigentlich im Hebräischen alles bedeutet. Und der ist manchmal viel umfangreicher, als wir das im Deutschen finden. Das ist also, um tiefer zu gehen, um zu bohren, so was steht da eigentlich in diesem Vers, ist das sehr hilfreich, wenn man da nochmal zurückgreifen kann. Noch besser ist natürlich, man lernt Griechisch oder Hebräisch, aber das habe ich mir gespart. So, jetzt habt ihr mal einen Überblick, was für Bibeln, wie gesagt, es gibt noch mehr, es gibt noch eine Bruns-Bibel, es gibt noch eine neue Konkordant-Übersetzung, so das waren zwei, die mir noch so auf Anhieb eingefallen sind. Es gibt mit Sicherheit noch mehr, aber ich denke mal, das ist so schon mal eine gute Auswahl und viele davon findet ihr hier auf diesem Tisch. Wenn ihr also nachher mal gucken wollt und reinstöbern wollt, Könnt ihr das gerne machen, aber die würde ich gerne wieder mit nach Hause nehmen. Hat schon jemand gefragt, ob man die kaufen kann. Nein, kann man nicht. Kann man schon, aber nicht bei mir, sagen wir mal so. So, jetzt gucken wir uns mal an einer Bibelstelle, wie die verschiedenen Übersetzungen lauten. Und ihr werdet merken, vieles ist ganz ähnlich. Ja? Deswegen habe ich auch nicht jede, aber doch mal ziemlich einen Überblick. Das nächste Bild, Übersetzungsvergleich, den kannst du uns mal ranwerfen. Und aus Zeitgründen werde ich das mal vorlesen. Ich wollte eigentlich euch wieder gerne lesen lassen, aber heute haben wir nicht ganz so viel Zeit. Elberfelder. Hab gesagt, liegt mehr Wert auf Wörtlichkeit als auf Sprache. Galater 3, 1 bis 3, die habe ich als Grundlage. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Also ihr merkt, da sind auch Ausdrücke drin. Fleisch ist nicht ein, natürlich, in der Fleischtheke bei Rewe oder wo auch immer, kriegt man Fleisch. Aber das ist nicht das Fleisch, was hier gemeint ist. Das ist so ein spezieller biblischer Ausdruck, wo man dann wissen muss, was damit gemeint ist. Wenn ihr Geduld habt, dann werdet ihr das gleich verstehen, weil in den anderen Übersetzungen wird es, gerade in den modernen Übersetzungen, wird es dann übertragen. Schlachterübersetzung. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Und jetzt die Zürcher. Ihr unverständigen Leute von Galatien, wer hat euch behext? Ist euch Jesus Christus nicht vor Augen gestellt worden als Gekreuzigter? Nur dies eine möchte ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht? Oder aus dem Glauben, der hört? Seid ihr so unverständig, dass ihr, was ihr im Geist begonnen habt, nun im Fleisch vollenden wollt? Ihr merkt, jede Bibel hat seine Ausdrucksweise. Es ist nicht überall das Gleiche, auch wenn der gleiche Sinn da drin ist. Ja? Da merkt ihr tatsächlich, es sind Unterschiede drin. Und ich habe jetzt mal nur drei klassische rausgebracht. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelne Bibel ein. Da muss man wirklich gucken, was liegt einem? Was liest man gerne für eine Übersetzung? Welche liegt einem am besten? Ja? Das also für die tägliche Bibellese, das ist Geschmackssache im Grunde genommen, welche Bibel man da nimmt. Die sind alle nicht falsch. Ja? Und trotzdem merkt man Unterschiede. Und wenn man genau guckt, was steht denn da eigentlich im Urtext, ihr merkt so, verhext oder verzaubert, ja, was steht denn da eigentlich? So, das sind verschiedene Ausdrücke. Und wenn man da reingehen will, dann muss man tatsächlich gucken, was steht in dem ursprünglichen Text. Und da ist es hilfreich, eben zum Beispiel so ein Wort nachzugucken im Sprachschlüssel. Oder tatsächlich auch mal diesen Vergleich zu haben, so was, zum Beispiel, was sagt die Elberfelder? Da kann man eigentlich fast von ausgehen, dass die das richtig übersetzt. Also auch von der ursprünglichen Bedeutung her. So, jetzt mal ein paar moderne Übersetzungen. Und da werdet ihr merken, da ist zum Beispiel dieses Wort Fleisch, kommt da nicht mehr drin vor. Neue evangelistische Übersetzung. Ihr törichten Galater, wer hat euch nur verzaubert? Euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Nur das eine will ich von euch wissen, habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? In eigener Kraft zu Ende bringen. Ja, da merkt ihr, das ist die Übersetzung von Fleisch. Aus eigener Kraft. Es ist nicht wirklich die genaue Übersetzung, aber es wird deutlich, was damit gemeint ist. Ja. Hoffnung für alle. Warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so verblenden? Habe ich euch das Sterben von Jesus Christus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr merkt, zu Anfang ist da Unterschied, bei dem Fleisch ist das dasselbe. Ne? Da wird der gleiche Ausdruck genommen, aber auch diesen Mittelteil, wodurch habt ihr den Geist empfangen? Ja? Die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen, das ist der Sinn, der auch bei den klassischen Übersetzungen gemeint ist, ja, nach dem Gesetz leben, ja? aus dem Gesetz oder aus dem Geist. Und hier ist es im Grunde genommen erklärt, man kann sofort verstehen, was damit gemeint ist. Die gute Nachricht noch, ihr unvernünftigen Galater, welcher Dämon hat euch um den Verstand gebracht? Habe ich euch nicht Jesus Christus, den Gekreuzigten, in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt? Ich möchte euch nur eines fragen. Hat Gott euch seinen Geist gegeben, weil ihr das Gesetz befolgt habt, oder weil ihr die Botschaft gehört und angenommen habt? Das ist vor Gott auf den vertrauenden Glauben ankommt. Warum begreift ihr denn nicht, was der Geist Gottes in euch angefangen hat, das wollt ihr jetzt aus eigener Kraft zu Ende führen? Dieser Ausdruck Dämon ist schon ein bisschen über Übersetzung hinaus. Ihr merkt das bei den anderen verzaubert, ja, aber Dämon ist nochmal eine andere Ebene, die wir durchaus wahrnehmen. Wir wissen, was Dämonen sind. Da würde ich sagen, ist diese Übersetzung recht ungenau. Ja? Aber das heißt nicht, verständlich ist sie sehr schon. Es geht nicht um wirklich wesentliche Dinge, aber da merkt man, dass das schon recht frei übersetzt ist. Ja? Bei dem Mittelteil, dass es auf den vertrauenden Glauben ankommt, das finde ich eine sehr schöne weiter Erklärung, ja, es kommt nicht darauf an, dass ich glaube, dass es wahr ist, sondern der vertrauende Glaube, dass ich Jesus wirklich vertraue, darauf kommt es an, ja. So, das ist hier, finde ich, sehr schön ausgedrückt. Nochmal neues Leben. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam euch auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr denn wirklich nicht, ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen? Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Auch da, sehr verständlich. So, und jetzt nochmal die Basisbibel, wo ich ja gesagt habe, kurz, knapp, das habe ich auch hier, ich glaube, wir sind schon im, kann das sein, dass wir schon längst im zweiten, ja. Hast du das zweite Bild schon? Ja, genau, da sieht man es, genau. Basisbibel, seht ihr schon rein optisch, dass es anders ist, ne? Also kurz, knapp. O ihr verblendeten Galater, wer hat euch so verhext? Ist euch denn Jesus Christus nicht eindrücklich genug als Gekreuzigter vor Augen gestellt worden? Ich möchte nur eines von euch wissen. Warum habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Weil ihr das Gesetz befolgt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt? Seid ihr wirklich so begriffsstutzig? Angefangen habt ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes und jetzt wollt ihr es aus eigener Kraft zum Ziel kommen. Merkt ihr die Gedanken? So, Stück für Stück. So, das ist der Anspruch der Basisbibel. Kurz, knapp. Ja, also gar nicht schlecht. Gerade für moderne Menschen, die eben nicht mehr so lange Texte lesen können. So, und jetzt die Volksbibel. Nochmal so ein Genuss am Ende. Oder wie auch immer, je nachdem, wie man sie sieht. Oh Mann, ihr verpeilten Galater! Wer hat es geschafft, euch so zu verwirren? Ihr hattet doch schon längst kapiert, dass wir es nur durch den Tod von Jesus am Kreuz wirklich packen können. Das hatte ich euch doch nur deutlich gesagt. Ich stelle euch noch mal eine Frage. Wie habt ihr denn die Kraft von Gott bekommen? Wie kam das eigentlich bei euch mit seinem Geist? War das, weil ihr so straight nach dem Gesetzen gelebt habt? Oder hatte das mehr damit zu tun, dass ihr angefangen habt, Gott zu vertrauen? Seid ihr echt so verpeilt, nachdem ihr geistlich angefangen habt, macht ihr jetzt so mal eben aus eigener Kraft weiter? Kann man verstehen, oder? Ja. Es liegt nicht unbedingt jedem die Sprache, das weiß ich sehr wohl. Wenn ihr mal im, ich glaube, es ist Lukas, warte mal, ich habe die sogar hier. Wenn ihr in der Volksbibel mal in Lukas 2, Vers 7 guckt, da ist die Geburt Jesu beschrieben. Und Jesus ist nicht in der Krippe, liegt nicht in der Krippe, sondern in einer Ölwanne. Und er ist nicht in einer Herberge geboren, sondern in der Tiefgarage. Ich weiß, dass das denjenigen, die schon lange Bibel lesen und Luther lieben, für die ist das ein Graus, die Volksbibel. Aber sie kommt bei den Jugendlichen an. Und wenn sie das dann lesen, letztendlich ist es egal, wo Jesus geboren ist. Hauptsache, es geht um Jesus. Darum geht es. Ja? Und wenn sie dadurch Jesus kennenlernen, dann werden sie irgendwann dann auch mal lesen, wo er dann wirklich geboren ist. Und sie suchen das nicht in der Tiefgarage. Das ist nicht so das Wesentliche. Versteht ihr? So, und ihr merkt auch in dieser Übersetzung, das ist nicht überall so. Ganz krass. Sondern da, worauf es ankommt, der Sinn, der ist durchaus rübergebracht. Ja, und darum geht es. Jetzt nochmal willkommen daheim. Nicht ganz so krass. Ihr naiven Galater, wer hat euch denn so gründlich durcheinander gebracht? Habe ich euch nicht ganz klar gesagt, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz alles für uns getan hat? Ich möchte nur eines von euch wissen. Habt ihr damals, als ihr zum Glauben kamt, den Heiligen Geist erhalten, weil ihr Gott durch eure Gesetzestreue beeindruckt habt? Oder weil ihr gehört habt, dass es allein auf euer Vertrauen ankommt? Wollt ihr jetzt allen Ernstes das, was der Heilige Geist in euch begonnen hat, aus eigener Kraft und aus eigener Anstrengung zu Ende führen? Klingt ganz ähnlich wie das andere. Das merkt man bei dieser Übersetzung nicht an jeder Stelle, dass es diesen Anspruch hat. Aber ihr merkt auch von der, es gibt keine Verse. Keine Versnummern. Dieser Text ist ganz bewusst in Abschnitte, auch Fließtext, gesetzt, weil es ging den Übersetzern nicht darum, die Verse wörtlich zu übersetzen, sondern es ging ihnen um den Sinn rüberzubringen. So, ne? Also deswegen sind da auch keine, man kann also da, wenn man vergleicht, wie heißt der Vers oder wie heißt der Vers in einer anderen Bibel, kann man das da nicht gut finden. Ja? Man kann es manchmal vom Inhaltlichen finden, aber es ist nicht sehr exakt. Und das ist auch gar nicht der Anspruch dieser Bibel, sondern sie will den Sinn möglichst verständlich rüberbringen. So, ihr merkt, diese Bibeln haben unterschiedliche Ansätze, das heißt, die sind nicht falsch oder richtig, sie sprechen unterschiedliche Leute an, beziehungsweise unterschiedliche, wenn ich anfange, Bibel zu lesen, und da komme ich jetzt auch zum Thema, warum gibt es so viele Bibeln und für wen sind die eigentlich? Wenn ich anfange, Bibel zu lesen, dann fange ich nicht unbedingt mit der Elberfelder an, weil ich die Hälfte nicht verstehe. Oder 80%, keine Ahnung. Wenn du das aber in einer modernen Übersetzung liest, dann ist es viel, kommt dir viel näher und du kannst sie gut verstehen. Viel besser verstehen als die klassischen Übersetzungen. Also zum Anfang ist eine moderne Übersetzung oder vielleicht sogar eine Übertragung ein guter Einstieg. Ja. Um überhaupt die Bibel mal hineinzukommen. Wir haben eine Riesenauswahl, wie ihr seht, und wie gesagt, es gibt noch mehr. Und wir müssen uns mal bewusst machen, welch ein Luxus das ist, dass wir so viele verschiedene Übersetzungen haben. Für uns ist es eine Qual der Wahl manches Mal, aber es ist ein Luxus. Zeig uns mal bitte den Film, Andreas, der da als nächstes drauf ist. Ein kurzer Film, den habe ich von Wycliffe, und der zeigt, die Wycliffe sind Bibelübersetzer, die überall möglichst in die Welt hinausgehen und den Völkern, wo noch keine Bibel existiert, den Ton muss ich auch noch anmachen, ist im Moment noch nicht so wichtig, aber solltet ihr durchaus hören. Also Völkern, die überhaupt noch keine Bibel haben, sie beschäftigen sich mit der Sprache und versuchen dann die Bibel zu übersetzen. Und hier wird die Übersetzung diesem Volk übergeben. Der Ton war jetzt zwar nicht so gut, aber ich glaube, man kann durchaus abspüren, was das für dieses Volk bedeutet hat, die Bibel in die Hand zu bekommen und lesen zu können. Dass der gläubig war, das konnte man merken, oder? Ich kann dir nicht sagen, ich weiß es nicht genau. Wir waren mal bei der Hauptstelle von Wycliffe in Deutschland, und da haben sie uns dieses Video, und ich fand das so beeindruckend, die haben die Bibel jetzt zum ersten Mal in ihrer Sprache. Kann gut sein. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. So, und die sind so dankbar, jetzt kann ich die Bibel lesen. Und wir sind manchmal, wir gehen mit unseren Bibeln manchmal so, ja, wir haben sie, die stehen aber da irgendwo rum. Was meinst du, wie die Bibel lesen? Weil sie so dankbar sind. Und wir haben den Luxus, wir können uns noch aussuchen, welche Übersetzung uns am besten passt. Versteht ihr? Es ist eine Vielfalt da. Und das ist ein Segen für uns. Das möchte ich uns einfach mal deutlich machen. Es ist ein Segen. Es hat nichts damit zu tun, dass eine falsch ist und die andere richtig, sondern jeder versucht auf seine Weise. Und natürlich, da ist immer auch die Theologie und auch das Wissen des Verfassers, des Übersetzers mit drin. Aber die meisten haben wirklich den Anspruch, wirklich das richtig und gut zu machen. Auch die Volksbibel. Ja? Aber eben halt, es gibt verschiedene Zielgruppen, es gibt verschiedene Anwendungen, und das ist dabei wichtig, dass wir das wahrnehmen und entsprechend die Bibeln nutzen. Ich nutze für meine Predigten durchaus verschiedene Bibelübersetzungen. Ich gucke, manches Mal, wenn es ganz genau sein muss, gucke ich auch wirklich tatsächlich, was steht denn da im Urteil und welche Bibelübersetzung bringt das am besten rüber. Aber manchmal, um das Verständnis zu haben, nehme ich lieber moderne Übersetzungen, weil das für jeden verständlich ist. Da ist es mir nicht so wichtig, genau einen wörtlichen Text zu haben, sondern viel wichtiger, Sinn, der muss wirklich rüberkommen, der muss ins Herz fallen. Warum habe ich so viele Bibeln? Weil ich Pastor bin und was vorzeigen muss? Nein, weil jeder hat ihren Wert. Und es ist gut, mehrere mal nebeneinander zu lesen. Nicht nur an einer festzukleben. Ich habe eine, die ich immer lese. Also eine Übersetzung, wo ich jeden Tag drin lese. Das ist mir die liebste Übersetzung. Ja, und das ist eine von den klassischen, aber ich lese gerne, manchmal, wenn ich über einen Vers falle, lese ich gerne mal in verschiedenen Übersetzungen diesen Vers, um auch herauszufinden, was steht da eigentlich. Manches Mal auch vom Verständnis her, gerade zu Anfang, als ich angefangen habe mit Bibellesen, habe ich dann in modernen Übersetzungen nachgeguckt, was steht da eigentlich, was ist damit eigentlich gemeint, weil ich es in der klassischen nicht verstanden habe. Ja? Also von daher, es ist ein Segen, den wir haben, diese vielen verschiedenen Übersetzungen und herauszufinden, wie gesagt, anfangen mit modernen Übersetzungen, aber irgendwann, wenn man den Text, die Bibel ein, zwei, dreimal durchgelesen hat, dann ist es gut, wenn man dazu noch eine klassische Bibel dazu nimmt, um zu gucken, um zu studieren, um tiefer in das Wort reinzugehen, um mehr rauszuholen. Man muss manchmal in der Schatzkiste graben, um die Schätze zu finden. Die sind nicht immer an der Oberfläche. Und bei den modernen Übersetzungen, sage ich mal, da bin ich eher an der Oberfläche, da bin ich nicht so tief drin und bei den klassischen komme ich tiefer. Da komme ich noch mehr in den Kern rein. Und von daher lohnt sich das, mehrere Bibeln zu haben und sie auch nebeneinander zu gebrauchen. Übrigens, heute elektronisch gibt es die Vielfalt an Bibelübersetzungen auch elektronisch. Bibel Online könnt ihr im Internet ganz viele verschiedene Bibelübersetzungen auch parallel lesen. Ist eine wunderbare Sache. Ansonsten Grüße von ganz groß bis ganz klein. Da ist auch eine ganz kleine Bibel drin. Hängt von den Augen, von der Sehstärke, von deiner Vorliebe. Wo gebrauchst du sie? Nimmst du sie mit oder nicht? Da will ich gar kein Wort drüber verlieren. Da gibt es Riesenunterschiede. Das ist wirklich nur Vorliebe. Das ist ziemlich egal. Bei vielen Bibeln sind auch Parallelstellen mit drin. Das heißt, die verweisen auf andere Stellen in der Bibel, gerade wenn zum Beispiel Bezug vom Neuen Testament zum Alten Testament hergestellt wird oder zum Teil auch zitiert wird. Da steht dann drunter so eine kleine Bibelstelle und wenn man da nachguckt, aha, da finde ich das Gleiche nochmal. Da ist das wörtlich genauso drin. Ich möchte nochmal dafür werben, eine moderne und eine klassische Bibel zusammen zu gebrauchen und nehme diesmal nicht zu viele Bibeln, sondern nur zwei, um einen Vergleich zu machen. Und ich habe einen Text aus dem Alten Testament genommen, Prediger 12, 1 bis 5. Und ich lese das mal aus einer klassischen Übersetzung aus der Schlachterbibel. Da ist übrigens auch ein Bild von da, genau, danke. Und ich gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren, zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen, und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenige geworden sind. Und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen. Wenn die Türen zur Straße hin geschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird. Wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher und gedämpft werden die Töchter des Gesangs. Wenn man sich auch vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Weg sieht, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt und die Kaper versagt, denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Gasse umher. Ein schöner poetischer Text, oder? Fast schon ein Gedicht. Und im ersten Vers findet man eigentlich die Bedeutung, was danach kommen soll. Der Hinweis darauf, was damit mit dem anderen gemeint ist. Das andere sind Bilder, die gebraucht werden, die auf etwas hinweisen. Aber es ist schwer, das auf Anhieb zu erkennen, oder? Was ist mit den Müllerinnen, die wenige geworden sind, gemeint? Ja, die Müllerinnen, die klappern. So. Es ist eine Allegorie. Und das finden wir ja häufig in der Bibel. Allegorien, Gleichnisse, ja, die eine Bedeutung haben, die man nicht auf Anhieb erkennt. Also die Bilder malen, aber damit ist eigentlich was anderes gemeint. Und jetzt lese ich das Ganze aus der Hoffnung für alle. Und da werdet ihr merken, die Hoffnung für alle überträgt das, die Bedeutung. Also sie übersetzt das nicht wörtlich, so wie wir das eben gelesen haben, sondern die überträgt die Bedeutung der Allegorie gleich in das, was damit eigentlich gemeint ist. Denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich. Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich, und nach einem Regenschauer ziehen die Wolken von neuem auf. Das sind deine Augen, die damit gemeint sind. Das ist hier noch nicht Übertragung, das ist noch ziemlich wörtlich übersetzt. Aber dann kommt es. Deine Hände, mit denen du dich schützen könntest, zittern. Was steht bei Schlachter? Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern. Damit sind die Hände gemeint. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Die Zähne fallen dir aus und du kannst kaum noch kauen. Das sind die Müllerinnen, die klappern, die wenig geworden sind. Und deine Augen werden trübe, hier ist es nochmal genannt. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen. Und deine Stimme wird immer leiser. Schon früh morgens beim Zwitschern der Vögel wachst du auf, obwohl du ihren Gesang kaum noch hören kannst. Du fürchtest dich vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß, mühsam schleppst du dich durch den Tag und deine Lebenslust schwindet. Dann trägt man dich in deine ewige Wohnung und deine Freunde laufen trauernd durch die Straßen. Merkt ihr, wie sinnvoll das ist, das mal in einer modernen Übersetzung zu lesen? Man kann auch die Erklärungen dazu lesen. Also soweit ich weiß, hat Schlachter auch Erklärungen, ja, oder auch in der Elberfelder werden sicherlich Erklärungen dazu stehen. Aber es ist gut, das mal nebeneinander zu lesen. Wenn man das dann gelesen hat und dann den Schlachter wieder liest, dann kommen die Bilder. Dann kann man diese Bilder übertragen. Dann weiß man, was mit den Müllern und die Müllerinnen, die klappern, gemeint ist und die immer weniger werden. Und wir haben eine Vorstellung davon, was damit gemeint ist. Ja? Und dann lohnt sich das in der Schlachter, das nochmal zu lesen und das auf sich wirken zu lassen. Ja? Übrigens ist die Hoffnung für alle die einzige, die diese Kaper mit schwindender Lebenslust übersetzt. Die anderen trauen sich da nicht ran. Also ich habe verschiedene moderne Übersetzungen nachgeguckt, die übersetzen das alle mit Kaper. Die Hoffnung für alles, die einzige, die das überträgt, in schwindende Lebenslust. Kapern sind ein Gewürz. Ja? Also auch das Schmecken nimmt ab im Alter. Und ich finde es interessant, diese Übertragung, schwindende Lebenslust. Ja? Dass so hundertprozentig so stimmt, mag jetzt dahingestellt sein. Dies ist ein Bild auf unser Alter. Das steht uns noch bevor. Manche sind schon mittendrin. Ja, aber vielen steht das noch bevor. Und ich finde das schön, dass die Bibel das beschreibt. Sie sagt nicht, du bist immer jung und stark. Manchmal denken wir ja, ja, deine Kraft wie Adler und Schwingen. Nein, das steht da auch drin. Ja, wir werden nicht bis zum Ende hin diese Kraft der Adler haben. Das ist das Normale. Damit müssen wir rechnen. Wie sagt Monika immer, älter werden ist nichts für Feiglinge. Ja. Und da hat sie recht. Und wenn man das sich anguckt, das stimmt. Hm? Früher hat sie Feiglinge gesagt. Ja, viel zu spät. Überzogen. Ich lege euch noch eins ans Herz. Kolosser 3, Vers 16. Auch in verschiedenen Übersetzungen. Das dürft ihr aber zu Hause machen. Da geht es um den Wert des Wortes Gottes. Was das, ja, den lege ich uns ans Herz, das ist Hausaufgabe. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen, auch heute wieder, ein bisschen Lust und Geschmack auf die Bibel gemacht. Es geht letztendlich darum, Jesus zu treffen in der Bibel. Und nimm die Bibel, die dich am besten anspricht. Du hast eine Riesenauswahl. Guck dann gerne auch nochmal rein und was dir am besten passt. Wahrscheinlich habt jeder von euch eine Bibel, hoffe ich zumindest. Und ihr habt schon die Wahl getroffen, also ihr müsst nicht noch mehr, aber ihr dürft gerne gucken. Ich bete noch mal ganz kurz. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine, ja, was du in dein Wort hineingelegt hast und uns mitgegeben hast, an Kraft, an Herrlichkeit, an Größe. Und dass wir dich kennenlernen, deine Weisheit wahrnehmen, auch gerade in dem, was wir gerade gehört haben, deine Weisheit, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Herr, dann machst du uns nichts vor, sondern du bist ehrlich, du gibst uns deine Wahrheit weiter. Und ich danke dir, Herr, dass das für uns Leben ist, Herr, weil wir mit dir verbunden werden, weil wir dich da drin erleben und weil das für uns auch Kraft und wirklich Quelle des Lebens ist. Danke für dein Wort, was wir in einer solchen Vielfalt haben, Herr. Danke dafür. Amen. Amen. Amen.